Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast Deep Dive. Wie geht's dir?
Prima, danke schön, sehr gut.
Du siehst sehr offiziell heute aus.
Du auch, danke schön.
Ich trage ein T-Shirt von unserem Sponsor und Werbepartner.
So Chili.
So Chili.
Gibt's einen Anlass?
Dass ich das T-Shirt trage?
Ja.
Ich esse gern scharf.
Okay.
Und ich unterstütze den Moritz immer gerne. Macht einen tollen Job und ich liebe diese Soßen. Soßen, da kann man gar nicht genug von bekommen. Vor allem ich nicht. Was machst du heute noch?
Arbeiten.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage.
Schneiden wir später rein, meine Höflichkeiten.
Ich habe eine sehr intensive Woche gehabt. Wirklich, sehr intensiv, sehr spannend.
Und heute ist erst Mittwoch.
Ja, heute ist Mittwoch, der 13. Heute ist Freitag, der 13. Ist heute Freitag?
Nee,
heute
weder
ist Freitag,
noch.
Der 12. Freitag, der 12. Ich habe uns ein sehr schönes Thema mitgebracht. Ich habe das beim letzten Mal schon angekündigt. Und fange an mit der Einstiegsfrage. Woran denkst du, wenn du an einen Bienenstich denkst?
Kuchen.
Nicht schlecht. Ich finde, dass da in deinem Gehirn wirklich was falsch verpolt ist, aber gut. Und wenn du nicht an Kuchen denkst, woran denkst du dann?
Kaffee.
Gut, Kaffee und Kuchen und dazu gibt's Bienenstich. Okay, ich mache die Frage spezifischer. Woran denkst du, wenn du an Bienengift denkst?
Schmerzen.
An Schmerzen. Bienenstiche tun verdammt weh.
Ja.
Wurdest du schon mal von einer Biene gestochen?
Ja.
Wie oft?
6-mal.
Wo?
In der Hand, im Bein, im Rücken, am Arm und nochmal in der Hand.
Ja. Der Volksmund sagt dazu, du kannst mich mal am Arm stechen. Aber es tut tatsächlich weh und ist für viele Menschen auch...
Tut weh wie Hulle.
Weh, tut richtig weh. Magnus ist gerade auf eine Biene raufgelatscht und hat sich...
Schlimmstes Gift.
Die Fußsohle.
Schlimmstes Gift.
Tut richtig weh, aber mit dem Gift sind wir schon bei einem sehr wichtigen Punkt. Und zwar steckt in dem Bienengift ein Stoff, das sogenannte Melitin. Und dieses Melitin ist Aufhänger für unsere heutige Folge, weil dieses Melitin... ein kleines Eiweißmolekül, genauer ein Peptid, ein Wirkstoff ist, bei denen bei Laborversuchen jetzt nachgewiesen wurde, dass dieses helfen kann bei Brustkrebs, also in der Krebsforschung. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe, ist, wo gibt es denn eigentlich noch positive Beispiele in der Natur, also gute Nachrichten, ja, wo der Mensch sich bedient hat, um dann etwas Nutzbares für sich selber draus zu machen. Frage an dich. Was fällt dir ein?
Speziell bei Giften?
Nein, ganz generell Natur, wo die Natur als Vorbild gedient hat.
Wir haben zum Beispiel den allseits beliebten Lotus-Effekt.
Ja.
Wo Wasser leichter abperlt aufgrund der Struktur von Oberflächen.
Yes.
Das fällt mir ein. Dann schauen wir uns in der Natur Dinge ab, wie zum Beispiel Motorik bei Vögeln oder bei Insekten. Wir bauen es dann in Maschinen ein. Ja. Raupen.
Ganz früh schon Leonardo da Vinci.
Ja, das hätte alles nicht funktioniert, was er da aufgemalt hat. Ein bisschen.
Weil ihm die Motoren gefehlt haben.
Ja. Was fällt mir noch ein? Es gibt so vieles, was wir uns in der Natur abschauen können. Ja. Aber es sind so die zwei, drei Dinge, die mir als erstes
also du
in den
hast
Sinn kommen.
Ein Beispiel tatsächlich mitgebracht, das ich auch dabei habe, nämlich den Lotus-Effekt. Da reden wir nochmal drüber. Wie kann das eigentlich sein, dass das funktioniert und wie lässt sich das übertragen? Um da den Einstieg hinzukriegen, also Krebs, Brustkrebs ist offensichtlich, ich bin kein Fachexperte dafür, ich bin nur das, was ich verstanden habe aus den Artikeln, die ich gelesen habe, sehr schwer zu behandeln, weil es unterschiedliche Formen von Brustkrebs gibt. Gerade bei aggressiven Krebsarten ist eben die Frage, wie kann man das behandeln? Und in einer präklinischen Studie wurde untersucht, wie dieses Gift, dieses Melitin auf solche Brustkrebszellen wirkt und dabei zeigt sich, dass dieses Gift unter Laborbedingungen aggressive Zellen dabei daran hindert, sich zu teilen. Mhm. Und das ist total spannend, weil es eben einen sofortigen Anwendungsfall dafür gäbe. Es gibt einen, den ich gleich noch darstellen werde, der auch aus der Medizin kommt. Aber das, was wichtig ist an der Stelle zu sagen, also präklinische Studie heißt eben nicht, ich stelle mich jetzt raus an den Bienenstock und lass mich stechen und dann wird das schon irgendwie werden. Sondern es heißt, dass unter Laborbedingungen in einem sehr spezifischen Setup getestet wurde, ob das funktioniert. Und die gute Nachricht ist, unter Laborbedingungen hat das funktioniert. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man daraus eben etwas machen, wie an dem Beispiel des Lotus-Effekt, was man dann in die Praxis überträgt. Also aus dem Labor über Versuche in die Praxis. Es gibt noch ein anderes Beispiel dafür. Und zwar...
Wie lange wird es dauern? Hast du da was gefunden?
Bis so eine präklinische Studie, bis es abgeschlossen ist, Jahre.
Okay. Jahre.
Weil du unterschiedliche Testgruppen brauchst, es dauert eine ganze Weile. Gerade im medizinischen Bereich ist das, glaube ich, nicht so super trivial. Das ist nicht wie beim Lotus-Effekt. ja, und du dann sagen kannst, ich übertrage das jetzt und dann geht's los, sondern es dauert einfach sehr, sehr lange Zeit. Also, es gibt, für mich stellt sich die Frage, wo kann man das übertragen? Das läuft unter der Überschrift, die Natur ist kein Ingenieurbüro, aber Millionen Jahre Evolution können halt ein gutes Beispiel sein für Prozesse. Für
wenn nicht die, wer dann?
Wenn nicht die, wer dann? Was sind wir schon als kleines menschliches Licht mit unseren paar 10.000 Jahren, wenn man sich ein Beispiel an der Natur nehmen kann? Und die Fragen, auf die wir einen Blick werfen werden, ist A, wie haftet man an einer Wand? B, wie klebt man unter Wasser? Super spannend. C, wie bewegt man sich mit möglichst wenig Widerstand? Und D, wie bleibt eine Oberfläche sauber? Ich finde, das sind alles total spannende Fragen und wir bewegen uns damit straight in eine Richtung, die wir bisher in unseren vielen Folgen Deep Dive noch nicht behandelt haben, und zwar das Feld der Bionik oder der Biomimikrie. Kennst du Mimikrie noch aus der Schule? Erklärst du es kurz?
Mimikrie ist anders als Mimese die Übernahme von bestimmten Fähigkeiten oder Funktionen von einem Tier zum anderen. Also man kopiert etwas von einem anderen Lebewesen, aber man hat, also ich glaube, diese Schwebewespen, dass die aussehen wie Wespen, sollen nur Angreifer davon abhalten, aber die haben nicht wirklich die Fähigkeiten von,
genau.
Also die haben kein Gift zum Beispiel.
Das ist Stachel. Aber ein gutes Beispiel von Mimikrie, weil die Schwebwespe eben aussieht wie eine Wespe.
Genau, sieht gefährlich aus. Oder so ein Schmetterling sieht aus wie ein großes Auge von einem Raubtier, ja, und deswegen greifst du es nicht an.
Ja, ich habe voll Angst vor Schmetterlingen.
Richtig. Solltest du auch.
Warum ist das wichtig, da hinzugucken auf diese Bio, auf diese unterschiedlichen Formen von Biomimikrie, ist falsch formuliert, aber auf diese unterschiedlichen Evolutionsfortschritte. Warum ist das wichtig, darauf zu gucken? Weil wir Lösungen brauchen. Wir brauchen Lösungen dafür, dass sie weniger Energie verbrauchen, dass sie weniger Abfall erzeugen. Wir müssen Wirkstoffe finden gegen Krankheiten. Auch die Frage, wie kann man Gebäude besser bauen, besser isolieren. Und deswegen gucken wir immer mehr auf die Natur. Wir haben jetzt eben schon über das Bienenbeispiel gesprochen, aber es gibt noch ein anderes Beispiel. Und zwar, warte, ich muss mir ganz kurz hier durch meine Aufzeichnung blättern, ich möchte nämlich gern eins überspringen, das sogenannte Artemisinin, das hat nichts mit dem Artemis hier um die Ecke zu tun, sondern das ist ein Wirkstoff, der gegen Malaria eingesetzt wird. Mhm. Und dieser Wirkstoff, das nicht aus dem Artemis stammende Artemisinin, ist ein Wirkstoff gegen Malaria und wird gewonnen aus dem einjährigen Beifuß. Spannend ist, dass es ein Medikament ist oder eine Pflanze ist, die schon lange bekannt ist, nämlich in der asiatischen Medizin. Und aus dieser Pflanze kann eine Malaria-Therapie entwickelt werden. Und das ist deswegen total spannend in dem Zusammenhang. Also es ist eine Pflanze, die schon sehr lange bekannt ist, von der man vermutet hat, dass sie bestimmte Wirkstoffe hat. Dann hat man diesen Wirkstoff extrahiert, in ein pharmazeutisches Verfahren überführt und hat damit einen Wirkstoff geschaffen, um eine der größten Krankheiten weltweit zu behandeln. Und Malaria betrifft vor allem Schwache, Alte und Kinder, die dem dann zum Opfer fallen. Und deswegen ist das ein total gutes Beispiel. Also, und das finde ich auch zur Einordnung gut, das ist nicht so, du kannst jetzt nicht losgehen und dann nimmst du dir deinen einjährigen Beifuß, den du am Straßenrand gesammelt hast, und kochst dir dann ein Teechen draus. Sondern da steckt richtig Wissenschaft dahinter. Pflanzenchemie, das muss alles sauber gemacht werden, das muss alles sauber bearbeitet werden. Und am Ende hat man einen fantastischen Wirkstoff. Gott sei Dank sind wir bis jetzt mit diesem Artemisinin nicht in Berührung gekommen. Aber du bist unter Umständen schon mit einer Technik in Berührung gekommen, die sich Muscheln zu eigen machen. Hast du dich schon mal gefragt, wie es sein kann, dass eine Muschel unter Wasser haftet? Ich habe mich wirklich gefragt. Und bist du drauf gekommen, wie das funktioniert?
Nein.
Es ist total faszinierend. Warum ist das, also ich sag dir zuerst, wie es funktioniert und dann kommen wir zu der Frage, warum das spannend ist. Also Muscheln haften ganz grob beschrieben unter der Wasseroberfläche, weil sie kleine Fäden haben und am Ende dieser Fäden, das sind die sogenannten, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also es wird buchstabiert B-Y-S-S-U-S, Byssus oder Beißes?
B-Y-S-S-U-S,
Byssus, würde ich sagen, oder Bisus. Das sind kleine elastische Fäden und an diesen kleinen elastischen Fäden ist sogenanntes Klebeplug. Und in dieser Klebe, diese Klebezone, genau, kriegst du Klebeplug. In dieser Zone, diese Zone enthält ganz spezielle Proteine. Und diese Proteine sind auf Basis einer Aminosäure und die wiederum sorgen dafür, dass die Muscheln dann eben auf allem Unterschiedlichen haften können. Nämlich auf Stein, auf Metall, auf biologischem Gewebe auch, also zum Beispiel auf einem Wal. Oder auf nassen Oberflächen. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, unter anderem haften diese Muscheln auch an nassen Oberflächen. Was glaubst du, wo das relevant sein könnte?
Bei allem, was man unter Wasser bauen möchte.
Nein. Es ist viel naheliegender.
Weltraum.
Nein. Es ist
Aquarien.
Nein. Es ist so naheliegend, dass man nicht drauf kommt. Teetassen. Bei Operationen musst du hinterher nasse Flächen verschließen.
Wo?
Wenn du zum Beispiel Schnitte hast, wenn du offene Wunden hast, wenn du Brandwunden hast, musst du an feuchtem Gewebe, an Blut, Dinge, die in Bewegung sind oder sogar im Körperinneren, muss ja verschlossen werden. Und dafür, also Wundverschluss, Gewebekleber, Befestigung von Implantaten, Beschichtung, Operationsmaterial, das alles basiert im Grunde oder könnte basieren auf genau diesem Haftmechanismus von Muscheln.
Cool.
Das ist total spannend. Das ist mega abgefahren. Also wieder ein Beispiel von, ich kann jetzt nicht losgehen und kann mir eine Muschel angucken und wir kommen gleich noch zu einem anderen Beispiel, wo das ähnlich ist. Ich war total fasziniert. Aber du guckst dir das an, du untersuchst das auf mikrobiologischer Ebene und dann sagst du, ey, ich habe hier einen Anwendungsfall, nämlich, wenn sich jemand in den Finger schneidet, dann habe ich ein Pflaster, das ist eben besser verklebt als bisher. So, also Pflaster, das nass wird, Klassiker, kannst du vergessen.
Aber könntest du das nicht gleich dann verkleben, die Wunde?
Hast du das schon mal gemacht? So Sprühkleber, kennst du das?
Ja.
Nicht Sprühkleber, Sprühpflaster?
Nee, aber ich habe so, dass Schnitte geklebt werden, das hatte ich schon.
Diese Sprühpflaster, das kannst du ja kaufen in der Apotheke. Das brennt wie Hölle. Das ist unglaublich. Du kannst jetzt nicht einfach dahergehen und kannst sagen, ey, guck mal, ich schab jetzt von der Muschel das Muschelprotein ab und dann packe ich das da auf die Haut und klebe das
zu. Dann habe ich keinen Anwendungsfall.
Sondern du musst jetzt gucken, wie schaffst du es, dass du zum Beispiel die Basis, also dieses Protein, diese Proteingruppe, nee, Aminosäure, nicht Proteingruppe. Ah. Doch, spezielle Proteine, Aminosäure, doch, haut hin. Wie schaffe ich es, das synthetisch herzustellen, um es dann in der Medizin anwendbar zu machen?
Ja.
Gleiches Beispiel. Ich habe mir dazu aufgeschrieben folgendes Zitat. Die Muschel ist nicht deshalb spannend, weil wir Muscheln auspressen wollen.
Nein.
Sie ist spannend, weil sie ein Problem gelöst hat, an dem die Medizin bis heute arbeitet. Wie klebt man sicher am nassen, lebenden Gewebe? Ein anderes Beispiel, genauso faszinierend, sind die Füße von Geckos. Ein Gecko kann ja an der Wand hochlaufen.
Ja.
Und kann auch über Kopf laufen.
Wahnsinn.
Und jetzt überleg mal, was glaubst du, wenn man das imitieren könnte, was wären gute Anwendungsmöglichkeiten? Zum Beispiel für Robotik ist das ein total spannendes Thema. Kleine Roboter, die Wände hochlaufen.
Was machen die da?
Zum Beispiel Fenster reinigen.
Das ist eine gute Idee.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an. Ja, an einem Hochhaus. Einfach hochlaufen und die Wände reinigen. Was glaubst du, wie das funktioniert, dass so ein Gecko an der Wand klebt?
Unter Druck.
Genau, das ist ja nicht weit weg von... Das ist eine Option.
Überdruck.
Früher hat man gedacht, es sind vielleicht Saugnäpfe, dass er wie so kleine Saugnäpfe hat.
Ja.
Hat er nicht. Hast du noch eine Idee?
Wärme, Kälte?
Nein.
Flüssigkeit, irgendeine Substanz?
Klebriger Schleim? Nein. Einen hast du noch? Kleine Krallen.
Ja?
Nein.
Okay.
Es ist so faszinierend, kommst du von selber nicht drauf.
Magie.
Nee. Der Gecko hat an seinen Zehen Millionen von winzigen kleinen Härchen. Und diese Härchen, die sogenannten Setae, S-E-T-A-E, sorgen quasi dafür, dass die Oberfläche vergrößert wird. Und ich weiß nicht, ob du das aus der Schule noch kennst. Es gibt das Prinzip der Van der Waals-Kräfte, also quasi, dass Oberflächen aufeinander haften können, wenn die Oberfläche vergrößert.
Mhm.
Und das macht er sich zu Nutzen. Und dadurch, dass er das an seinen Zehen hat, kann der mit diesen Härchen, die da dran sind, an der Wand hochlaufen. Jetzt könntest du ja sagen, ja, wie löst er sich denn dann? Der muss ja auch irgendwie lösen. Indem er die Füße dann quasi auf diesen Härchen bewegt. Und dadurch kann er diese Fläche lösen. Und das ist total spannend, weil, also wenn du probieren würdest, etwas an einem Fenster hochlaufen zu lassen, dann bräuchtest du ja eine saubere Oberfläche. Oder es dürfte hinterher nicht dreckiger sein als vorher. Verrückt ist ja, dass so ein Gecko an der Fensterscheibe hochläuft, ohne dass der irgendeine Schleimspur hinterlässt. Oder dass die Fensterscheibe vorher von uns klinisch gereinigt werden müsste. Weil es nur seine Härchen sind. So sieht's aus. Neben dem Beispiel für die Robotik ist das noch an anderen Stellen total spannend. Wie zum Beispiel, stell dir vor, es würde einen Aufkleber geben, den du anbringen kannst und dann kannst du den hinterher einfach wieder abziehen, ohne Klebeflächen.
Ja.
Das wäre doch toll.
Ja, das stimmt.
Oder in der Raumfahrt.
Oder bei Wunden.
Oder medizinische Geräte befestigen am Körper.
Welche?
Zum Beispiel Pulsmesser.
Ach so.
Du hast doch schon mal so ein Langzeit-EKG gemacht, wo das dann alles aufgeklebt wird. Ja, musst du halt hinterher abziehen, verlierst du Brusthaare.
Jetzt kann man mit den AirPods Puls messen.
Ach, aber nur den Puls, nicht den Blutdruck.
Richtig.
Genau, geht mit der Apple Watch nämlich auch nicht, deswegen habe ich keine gekauft.
Deswegen?
Deswegen, ja, weil ich eine wollte, die wenn, dann muss ich den Blutdruck messen.
Da wartest du noch Geräte, auf den Gecko.
Da warte ich lieber auf den Gecko.
Jordan Gecko-Effekt.
So, wir kommen zum vorletzten Beispiel.
Okay.
Nämlich zur Haihaut.
Hai.
Haihaut. Haihaut. Haihaute. Haihäute. Haihaut. Würdest du sagen, dass ein Hai glatt ist?
Ich würde sagen, ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, du bist glatt wie ein Hai.
Achso, du bist glatt wie ein Aal.
Ja, ein Aal ist glatt, ein Hai ist eher so.
Das wäre auch falsch, wenn du das sagen würdest. Du müsstest quasi sagen, du bist mit winzigen zahnähnlichen Schuppen ausgestattet, die Dentikel heißen wie ein Hai.
Ja, das sage ich nächstes Mal.
Das ist total spannend, weil diese winzigen Schuppen, die der Hai hat, diese Dentikel. Dentikel. Und an der Stelle bin ich mir sicher, dass es richtig ausgesprochen ist. Diese Dentikel bilden ganz feine Strukturen und Rillen und die sorgen dafür, dass der Hai besser gleiten kann.
Okay.
Jetzt wieder die Frage an dich. Was glaubst du, wo das ein Einsatzgebiet ist, wo das richtig viel Sinn ergibt, das zu machen?
Anzüge für Schwimmer.
Ja, aber in einem größeren Maßstab. Bei Flugzeugen.
Raumschiffe.
Flugzeuge. Wir werden bei Flugzeugen. Es gibt sogenannte Riblet-Folien oder Riblet-Folien. Diese werden aufgetragen und diese minimieren den Strömungswiderstand beim Flug. Und was total spannend ist, das habe ich mehrfach gelesen, diese Folien heißen, die Lufthansa verwendet das zum Beispiel, das sind sogenannte Aeroshark-Folien. Und der Effekt ist wirklich klein. Wir reden von einem minimalen Effekt. Wir reden von einem Effekt, der bei wenigen Prozenten liegt, also 1, 2, 3% weniger Reibungswiderstand. Aber jetzt überleg dir, wie viele Stunden so ein Flugzeug in der Luft ist und wie viele Luftzeuge es am Himmel gibt. Und wenn die alle 1-2% Kerosin sparen, dann ist es am Ende, hat das einfach einen riesengroßen Effekt. Das alleine ist schon eine gute Nachricht. Ja.
Aber du hast 4 davon mitgebracht.
Ich habe noch eins. Aber ich will dazu noch was sagen. Bei der Haihautfolie, das finde ich deswegen spannend, die machen das Fliegen natürlich nicht besser. Also besser wäre es einfach nicht zu fliegen. Mhm. Aber es ist trotzdem gut, eine effiziente Lösung zu finden, um Treibstoff einzusparen.
Ja.
Das ergibt einfach total viel Sinn. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man diese Folien falsch aufträgt, dann erhöht sich der Widerstand.
Wenn man rückwärts fliegt.
Ja, das kannst du nur rückwärts fliegen. Du musst aufpassen. Es ist wie bei den Sommer, wie wenn du deine Reifen wechselst. Da muss man auch immer auf die Laufrichtung aufpassen.
Laufrichtung bei Sommerrädern, ja, hinten links, vorne rechts, immer raufschreiben.
Hinten links, vorne rechts.
Kannst du gut wechseln, aber links rechts niemals.
So, wir kommen zu unserem letzten Beispiel. Du hast es angesprochen, der
Lotus-Effekt.
So sieht's aus. Was glaubst du, wie das funktioniert mit dem Lotus-Effekt?
Irgendwie wie eine Mischung aus all dem, was wir schon gehört haben.
Ja, nein.
Nee, auch nicht so ganz viele also kleine Härchen oder Teile oder irgendwas so.
Meine Vermutung für den Lotus-Effekt wäre, dass es eine ganz glatte Oberfläche ist.
Das würde ich genau nicht sagen.
Ehrlich nicht?
Nee. So wie, also beim Hai.
Allglatt.
Nee, ich würde sagen, auch so fein, aber in seiner Erhabenheit, dass es schon wieder glatt wirkt. Aber es ist nicht glatt.
Ja. Also wir reden über die Blätter des Lotus, nicht über die Blüten. Und diese Blätter haben eine ganz, ganz feine, so wie du sagst, eine ganz feine Struktur. Mhm. Und auf dieser Struktur perlt das Wasser besser ab und der eigentliche Effekt ist, dass die Tröpfchen, die abrollen auf dem Blatt, den Schmutz mitreißen.
Ja.
Und ich hätte immer vermutet, dass die Fläche so glatt ist, dass der Schmutz gar nicht drauf haftet.
Ah, im Gegenteil.
Ist aber nicht.
Du brauchst noch Wasser. Lotus alleine reicht nicht, du brauchst Wasser.
So, das heißt, die eigentliche Reinigung entsteht nicht durch ein Reinigungsmittel, sondern durch eine Oberfläche, die eben speziell angepasst ist. Das ist total spannend, weil es dafür extrem viele Anwendungsbeispiele gibt, nämlich Glas, Fassaden.
Autos.
Ich finde Autos gar nicht so super spannend für mich.
Lotus.
Fassaden finde ich so. Stell dir mal vor, in Berlin, so die ganzen Häuser, die alle angesprüht sind, werden jetzt alle gestrichen mit Lotusfarbe. Und dann stehen die davor. Das sind viele
gute Nachrichten.
Gute Beispiele aus der Natur. Und gleichzeitig, und das ist eine Frage, die wir beide jetzt noch ausdiskutieren werden.
Oh.
So, auf der einen Seite ist es sehr gut, dass man sich an der Natur orientiert. Und auf der anderen Seite besteht ja irgendwie die Möglichkeit, dass man dadurch die eigentlichen Themen aus dem Auge verliert. Also beim Beispiel des Flugzeuges zum Beispiel ist so, ja, ich klebe da jetzt Folie rauf, dadurch habe ich weniger Verbrauch. Hm. Aber eigentlich müsste man ja das Fliegen reduzieren. Und deswegen die Frage an dich, siehst du eine Gefahr an der Stelle, dass wenn man quasi Lösungen sucht, um Pflaster drauf zu kleben, statt das eigentliche Problem zu lösen?
Hm. Guter Punkt. Sowohl als auch, aber ich glaube, unsere Welt funktioniert nicht so, dass wir uns alle auf nur ein Thema konzentrieren. Und wenn es einen Forscher gibt, der Dinge stromlinienförmiger machen kann, dann wird er sich darauf konzentrieren und so in seinem Feld unterwegs sein.
Ja, ist ein guter Punkt.
Ich glaube aber, dass du recht hast. Also es wird weiterhin Flüge und Flugzeuge geben. Der Rückschritt, Flugzeuge abzuschaffen, wäre, glaube ich, erheblicher für alles, was wir so an Handel, an Austausch, an Miteinander brauchen in der Welt. Und das dann zu lindern und vielleicht in eine Richtung zu entwickeln, dass es vielleicht irgendwann so extrem viel weniger Energie braucht oder mit Sonnenlicht fliegen kann, wenn man so weit ist, mit Sonnenenergie, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Andererseits gibt es halt auch Beispiele in der Automobilindustrie, wo man immer weiter so Gangschaltung verbessert hat und noch ein Getriebeelement dazu und sich immer weiter darauf versteift hat und so ein bisschen die Entwicklung von Elektroautos zum Beispiel verpennt hat. Das ist ja auch ein wirtschaftliches Problem für Deutschland, dass man da vielleicht nicht den großen Schalter umgelegt hat, aber an vielen kleinen Punkten gearbeitet hat. Die Gefahr gibt es aber erstmal, es ist doch super faszinierend.
Ja. Was denkst du zu dem Punkt, dass, also am Ende ist ja dieser Blick auf die Natur und zu gucken, ob man sich Eigenschaften der Natur zunutze machen kann, ist ja erstmal grundsätzlich was Positives. Und gleichzeitig ist es so, dass, und das muss man ein bisschen vor Augen haben, je mehr Arten aussterben, desto geringer wird ja auch dieser Naturschatz. Hm. Wie stehst du dazu, dass man sagen könnte, dass diese Form von Forschung an Biomimikrie, Bio-XYZ, dass das auch eine Form von Naturschutz ist? Weil du brauchst ja eine große Datenbank. Also wenn es mal angenommen, es gäbe den einjährigen, was habe ich vorhin gesagt, einjährigen?
Beifuß.
Mal angenommen, den gäbe es nicht mehr.
Ja.
Könntest du halt auch nicht dran forschen.
Ja, das ist ein Argument dafür, die Umwelt besser zu schützen, ja, um sich was abgucken zu können, auf jeden Fall.
Ja.
Und es, also wenn man erstmal gemerkt hat, wie sehr man davon profitieren kann, dann könnte sein, dass der Ansporn für Menschen größer ist, auch mehr Rücksicht zu nehmen auf Pflanzen und Tiere.
Rücksichtslos wird der
Amazonas
Ja. Und jetzt philosophische Frage.
Oh.
Wem gehören diese Erfindungen?
Mir.
Damit hätten wir auch diese Frage mit einer guten Nachricht beantwortet. Der eigentliche Nutzen dieser
all Naja, die Leute, die das umsetzen können, die in der Lage sind, pfiffig genug zu sein. Also der Hai selbst hat ja nichts davon.
Was ist zum Beispiel bei Medikamenten, die auf der Erkenntnis von Völkern, es gibt ja immer noch isolierte Völker, isolierte Stämme, die Pflanzen
nutzen. Aber nicht in Berlin mehr.
Auch da. Aber das möchte ich nicht weiter ausführen. Aber das, finde ich, ist in der Diskussion eine total spannende Frage. Also du findest jetzt einen Wirkstoff, weil es lange in einer Kultur überliefert wurde. Wem gehört es am Ende? Dem Pharmakonzern oder der Kultur, die es überliefert hat?
Was glaubst du?
Ich weiß, wie es ist, aber es ist eine philosophische, eine moralische Frage eher.
Ja, wenn es eine moralische Frage ist, dann gehört es dem Stamm. Und wenn es eine Frage ist, die aus der wirklichen Welt kommt, dann gehört es dem Konzern.
So, und jetzt haben wir beide den Auftrag, daran etwas zu ändern.
Ja.
Hast du einen Vorschlag?
Es sollte dem Stamm gehören.
Ja.
Aber was wollen die dafür haben? Das Muscheln.
Vielleicht.
Nein, Spaß beiseite. Also, extrem schwere Frage. Man nimmt was weg, eignet sich das an. Die Frage ist, nimmt man es so weg, dass ein Schaden entsteht? Also, wenn man eine Idee klaut erstmal, gibt ja auf viele Ideen gibt es ja kein Copyright. Auch auf gute Ideen gibt es kein Copyright. Das erstmal zu nutzen und dafür vielleicht einen Mehrwert zu schaffen für Menschen, deren Krankheit du heilst. Ja, wenn du jemanden kennst, der Brustkrebs hat und dem es dadurch vielleicht besser gehen kann oder geheilt werden kann, dann würdest du sagen, okay, ist mir, das war es mir wert, dass man sich was abgeguckt hat bei einem eingeborenen Stamm irgendwo auf der Welt. Ist doch klar, dass man Lebensräume zerstört oder dass man so keinen Respekt hat vor Menschen oder deren Ideen, ist natürlich nicht gut. Würde ich niemals unterstützen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn Pharmakonzerne stehen ja auch in dem Ruf, dass sie sehr viel Profit machen können und hohe Margen haben. Mhm. Und dass wir da politisch eingreifen und das begrenzen oder dem Allgemeingut zukommen lassen, steht damit, glaube ich, in einem großen Zusammenhang. Oder dass man es begrenzt, dass man so Copyrights und Patente mit so einer Sunset-Clause versieht, dass es nach 20, 30 Jahren abgelaufen ist und dann allgemein genutzt werden kann.
Ja, es kommt nicht aus der Natur und da hat mir was geklaut, aber es ist das Beispiel passt, glaube ich, an der Stelle trotzdem. Hast du gewusst, dass Walt Disney 2018 verklagt wurde von unter anderem von, ich glaube, die waren da mit dabei, also die Klage ging aus von
Walt Disney.
Nicht von Walt Disney, sondern Walt Disney wurde verklagt. Hm. Es geht um den Film
Eiskönigin.
Nein, Der König der Löwen und den Song Hakuna Matata. Und zwar hat Walt Disney hinterher probiert, diesen Hakuna Matata, also ein alltagsgebräuchlicher Ausdruck in der ostafrikanischen Sprache der Swahili, diesen als Patent anzumelden mit Markenschutz.
Ja, ja.
Und dagegen ist man vorgegangen. Und das finde ich total spannend.
Ja gut, also wenn man das den wegnimmt und dadurch vielleicht sogar verbietet, jetzt zurück zum Beispiel Medizin, oder dass dann diese indigenen Völker dafür bezahlen müssen, dass sie ihre Idee weiter nutzen, das ist natürlich, das ist keine Frage, verwerflich.
Hakuna Matata, das ist auch ein gutes, weißt du, was Hakuna Matata übersetzt heißt? Das heißt so viel wie, nimm es so, wie es kommt. Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.